Ja, wer von euch in den letzten 2 Tagen oder heute vielleicht auch schon auf dem Stadtfest war, der hat möglicherweise schon sehr viel Musik gehört. Und ich glaube, die Bühnen, an denen das meiste los ist, sind in der Regel die, auf denen bekannte Lieder gesungen werden. Coverbands spielen die Lieder, die die Leute kennen, die die Leute gerne mitsingen. Aus welcher Gattung und Zeit auch immer, ob das Rock, Pop oder Schlager ist. Und auch dieses Lied, was wir jetzt gesungen haben, ist so eine Art Schlager, den ihr wahrscheinlich nicht auf dem Stadtfest hören würdet, vielleicht beim Gottesdienst, aber es ist ein Schlager in der christlichen Kirche und das schon seit über 300 Jahren. Ein Lied, das 350 Jahre alt ist. Und wir wissen, Paul Gerhardt, der dieses Lied gedichtet hat, war einer, der immer sehr viele Strophen gebraucht hat, um das zu Papier zu bringen, was ihm wichtig war. Dieses Lied hat insgesamt 15 und keine Angst, wir werden sie nicht alle singen, aber wir werden zwischendurch immer mal wieder auch eine Strophe singen. Und interessant ist auch, dass es für dieses Lied tatsächlich mehr als 15 Melodien gibt. Manche sprechen sogar von 40 Melodien für diesen Text. Die Melodie, die wir jetzt gesungen haben, ist die, die wir kennen. Die ist noch gar nicht so alt, die ist aus dem 19. Jahrhundert. Und es ist ein bisschen schade, dass die Frau Speer heute Abend nicht da ist, weil ihr Liedwunsch letztes Jahr bei der Gemeindefreizeit von diesem Lied hat so ein bisschen den Ausschlag auch für diese Predigt gegeben, weil ich danach dieses Lied mir mal wirklich von A bis Z durchgelesen habe und gemerkt habe, dass da so viel Tiefe drin ist, so viel Inhalt. Und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg, auf eine kleine Reise durch dieses Lied. Wir haben begonnen mit 3 der ersten 8 Strophen und das sind eigentlich die ersten 8, von denen wir meistens singen und meistens auch bei Strophe 8 dann enden. Die kennen wir am besten. Aber worum geht es in diesen ersten 8 Strophen? Das Lied beginnt mit der Aufforderung, geh aus mein Herz und suche Freud an deines Gottes Gaben. Beim ersten Hinschauen erinnert diese Aufforderung an Psalm 103, wo David sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er fordert sich auf, er fordert seine Seele, sein Herz auf, Gott zu loben. Aber wenn wir genauer hinschauen in dieser ersten Strophe, sehen wir, dass es am Ende dir und mir heißt. Hier geht es nicht um eine Aufforderung an mich selbst, sondern hier geht es darum, dass der Liederdichter eine zweite Person auffordert, Gott zu loben. Und die Anrede, mein Herz, die wurde damals oft als Anrede an einen geliebten Menschen verwendet. Hier wird also eine Person aufgefordert, von einer zweiten Person, von einem ihr nahestehenden Menschen, Freude zu suchen, Gott zu loben. Und ich glaube, dass wir das immer wieder brauchen. Wir brauchen jemanden, der uns auffordert, die Augen zu öffnen, Freude zu suchen. Wir hören schon an dem Begriff Freude suchen, das ist eine aktive Tätigkeit. Uns zu freuen an dem, was Gott schenkt. Und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, das Gute wahrzunehmen. Vielleicht auch ganz neu staunen zu können über Kleinigkeiten, die Gott für uns bereithält. Gelingt uns das, Freude zu suchen, wahrzunehmen, zu staunen, zu loben? Überlegt mal, wie ihr vielleicht in der letzten Woche, aber auch vor ein paar Wochen über diesen Sommer gedacht habt. In der letzten Woche vielleicht eher so, na super, jetzt wo die Sommerferien losgehen, jetzt wo es eigentlich Juli ist, haben wir das schlechteste Wetter seit langem. Jetzt regnet es nur und stürmt und es ist nicht warm genug. Und vor 3 Wochen haben wir uns beschwert, dass es zu heiß ist, dass die Sonne knallt, dass die Bäche austrocknen, dass es nicht regnet, dass der Garten trocken wird und so weiter. Stimmt ja alles, ist alles richtig über diesen Sommer, aber es ist ja auch irgendwie so typisch menschlich, vielleicht auch so typisch deutsch, dass wir vor allem das sehen und aussprechen. Und ich glaube, diese Haltung, die wir vielleicht in uns wahrnehmen, die zeigt, wie wichtig es ist, aktiv Freude zu suchen, das wahrzunehmen, was um mich herum lebt, was wächst und gedeiht und auch dafür tatsächlich dankbar zu sein. Und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig genau dazu auffordern und zum Lob Gottes ermutigen. Und wenn ihr mögt, lest euch zu Hause einfach nochmal die ersten Strophen durch. Wir haben zwei davon gesungen. Wir merken es an der Sprache, 17. Jahrhundert, Narzissus und Tulipan und alles Mögliche, das ist nicht mehr so ganz unsere Sprache. Für Germanistikstudenten vielleicht erstrebenswert, für Leute, die sich gerne mit alten Gedichten auseinandersetzen auch. Die Sprache ist nicht mehr so ganz von heute, aber Paul Gerhardt malt ein unglaublich buntes Bild und erzählt so viele Dinge auf, die ihn zum Staunen und zum Loben bringen. Bäume und Blumen, verschiedene Vogelarten und das Wild, Bäche und Wiesen, Schafherden und ihre Hirten, Bienen, Wein und den Weizen. Das ist eine sehr interessante Kombination von Landschaften, Pflanzen und Tieren, die da erwähnt wird. Aber es entsteht ein ganz buntes Bild, das dann in der 7. Strophe in der Feststellung mündet, dass junge und alte Menschen Gottes Güte rühmen. Warum? Weil er uns überfließend beschenkt. Und in der 8. Strophe, die wir eben gesungen haben, beschließt Paul Gerhardt den ersten Teil des Liedes mit den Worten: Ich kann nicht schweigen, ich muss Gott einfach loben. Seine großen Taten erwecken meine Sinne und die ganze Schöpfung lobt ihn allein dadurch, dass sie existiert. Wie ist es bei mir? Wie ist es bei dir? Werden deine Sinne erweckt durch das, was Gott tut? Nehme ich das wahr? Oder sehe ich eher das, was fehlt und was nicht passt? Paul Gerhardt sagt ganz klar in Strophe 8, ich will Gott loben, immer und überall. Ich kann gar nicht anders, denn das, was Gott tut und getan hat, ist so großartig. Ich würde mir das sehr für mich wünschen, dass ich das auch so aus vollem Herzen sagen kann. Und es ist gut, denke ich, wenn wir uns an dieser Stelle auch vor Augen halten, dass die Zeit, in der Paul Gerhardt gelebt hat, alles andere als einfach war. Es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Er verlor als Teenager in den ersten Jahren des Krieges seine Eltern, hat später in seiner Ehe, nachdem er verheiratet war, 4 seiner 5 Kinder sehr früh verloren, das erste schon nach einem halben Jahr. Und er hat Zeiten erlebt von Hunger, von Krankheit, von Entbehrung, die wir, obwohl der Krieg in der Ukraine recht nah ist, so auf keinen Fall kennen. Aber er singt voller Überzeugung: Ich singe mit, wenn alles singt, die Natur, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Ich gehe davon aus, dass ihm das nicht immer leicht gefallen ist. Aber vielleicht hat er es auch selbst erlebt, dass Menschen da waren, die ihm den Blick geöffnet haben, den Blick geweitet haben und ihn aufgefordert haben, die Freude zu suchen und Gott zu loben, trotz allem und in allem. Und so sind diese ersten Strophen ein großes Loblied auf Gottes Güte, auf seine Kreativität, auf seine Schöpferkraft. Und hier endet der bekannteste Teil des Liedes. Aber eben, das Lied hat nicht nur 8, sondern 15 Strophen. Und diese weiteren 7 Strophen sind sehr wichtig und ja, haben es inhaltlich wirklich in sich. Und wir singen jetzt zunächst miteinander noch 2 Strophen, die Strophen 9 und 11. Nach der sehr ausführlichen Beschreibung von Gottes wunderbarer Schöpfung in den ersten Strophen kommt es hier zu einem Blickwechsel. Wenn es hier schon so schön ist, wie viel großartiger wird es dort erst werden? Das Schönste kommt noch. So könnte man diese Strophen überschreiben. Paul Gerhardt singt jetzt von der Sehnsucht nach der himmlischen Welt, nach der Ewigkeit. Er sieht natürlich, dass all das, was er hier erlebt, nicht vollkommen ist und er malt sich aus, wie wunderbar es in der Ewigkeit, in Christi Garten, wie er es nennt, sein wird. O wär ich da, o stünd ich schon vor deinem Thron, wie gerne wäre ich schon dort. Kennst du diese Gedanken, diese Sehnsucht? Mir kommen diese Gedanken am häufigsten dann, wenn das Leben mal wieder so richtig anstrengend ist, wenn ich die ganzen Probleme und Schwierigkeiten satt habe. Und natürlich können wir uns da den schlechten Nachrichten kaum entziehen. Corona haben wir zum Glück hinter uns, aber da gibt es Kriege, da gibt es den Klimawandel, da gibt es steigende Preise, da gibt es die Energiekrise, politische Probleme Und davon abgesehen erleben wir in unserem persönlichen Umfeld ja auch immer wieder genug Schweres und Schlimmes. Und ich denke, es ist gut, wenn wir diese Sehnsucht nach der Ewigkeit in uns spüren und sie auch aussprechen. Im Hebräerbrief heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und Paulus schreibt in Römer 8 von der Schöpfung, die die Erlösung herbeisehnt. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Und Johannes schließt die Offenbarung mit den Worten Maranatha, Amen, komm, Herr Jesus. Und wie wunderbar wird es dann wirklich sein, wenn wir mit unzähligen anderen Menschen und Engeln vor Gottes Thron stehen dürfen und ihn anbeten und loben dürfen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Das Schönste kommt noch. Und danach dürfen wir uns sehnen und diese Sehnsucht auch aussprechen, wie es Paul Gerhard in diesen Strophen tut. Aber er bleibt auch nicht an dieser Stelle stehen. Wir singen gemeinsam die Strophe 12. Sehnsucht nach der Ewigkeit. Ja, aber Paul Gerhard flüchtet deswegen auch nicht aus der Welt. Er stellt fest, so gern ich schon in der Ewigkeit wäre, noch ist es nicht so weit. Und wir lesen davon ja auch bei Paulus, der an die Philipper schreibt, denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es zu sterben und bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wächst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Die Sehnsucht nach der Ewigkeit im Herzen, aber bewusst hier und ganz leben, denn hier ist mein Platz. So könnte man diese Worte von Paulus zusammenfassen. Und so formuliert es auch Paul Gerhard. Ich lebe hier und jetzt in diesem Körper, den Gott mir gegeben hat. Und solange ich hier auf dieser Erde lebe, will ich nicht schweigen, sondern ich will Gott aus meinem Herzen loben, egal wo ich bin. Und hier geht es um eine Willensentscheidung. Ich will nicht stille schweigen. Mein Herz soll Gott loben. Und an dieser Stelle des Liedes ist auch wirklich mein Herz, mein Inneres, das Zentrum meiner Person gemeint. Und da passt nun auch Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele. Ich fordere meine Seele, mein Herz auf, Gott zu loben. Und wie gut, wenn es in meinem Leben einen Menschen gibt oder auch mehrere, der mich dazu ermutigt, mich zu freuen, Gottes Größe wahrzunehmen. Aber es ist dann auch tatsächlich meine Entscheidung, es zu tun oder auch nicht. Und wir lesen gerade bei Paulus auch immer wieder von der Aufforderung, dankbar zu sein, sich zu freuen. Seid dankbar in allen Dingen, freut euch alle Wege. Und er macht deutlich, dass das Gottes Wille für unser Leben ist. Und wenn ich nach Gottes Willen leben möchte, ihm gehorchen möchte, dann gilt es, die Entscheidung zu treffen, Gott zu loben, egal wo und egal wie es mir geht, immer, fort und fort. Und das ist immer wieder eine große Herausforderung. Auch wenn es hier um eine Willensentscheidung geht, so merke ich doch immer wieder, wie sehr ich auch da auf Gottes Gnade angewiesen bin. Dass ich abhängig bin von dem, was er mir schenkt. Ich kann Freude ja nicht einfach so programmieren. Ich kann sie suchen, ich kann Freude suchen, so wie es im Titel unseres Liedes heißt. Ich kann diesen Blick auf das Gute, das Gott mir schenkt, einüben. Und es hilft mir, wenn ich mich dazu auffordere oder auch andere Menschen bitte, das zu tun. Aber wie in so vielen anderen Bereichen meines Lebens ist da diese Spannung. Einerseits fordert Gott uns konkret auf, bestimmte Dinge zu tun und andere zu lassen, damit unser Leben gelingt. Und andererseits ist er es, der in unserem Leben wirkt und handelt. Will ich das? Will ich mich von ihm abhängig machen, mich ihm hingeben, ihn alles für mich sein lassen? Und von dieser Abhängigkeit und Hingabe an Gott handeln die letzten drei Strophen unseres Liedes, von denen wir nur noch zwei miteinander singen. In diesen letzten drei Strophen stehen viele Bitten, die deutlich machen, wie sehr wir auf Gottes Handeln, auf seine Gnade, seinen Heiligen Geist angewiesen sind, damit wir blühen, wachsen und Frucht bringen. Gottes Segen ist nötig, damit ich blühen kann. Gottes Gnade wirkt Frucht in meiner Seele. Gottes Geist in mir bewirkt Wachstum, Reife und Stabilität. Und dass ich eine schöne Blume und Pflanze zu Gottes Ruhm bleibe, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug an Leib und Seele frisch bleibe, auch das habe ich nicht in der Hand. Willst du dieses Gebet aus den letzten drei Strophen ernsthaft beten? Willst du es beten und glauben, dass es nicht vergeblich sein wird? Denn dieses Gebet ist auch gefährlich. Es kann unbequem werden, wenn Gottes Geist sich in mir Raum macht. Denn dieser Raum ist ja oft besetzt von anderen Dingen in mir. Dingen, die meinem Wunsch, ein guter Baum zu werden, im Weg stehen. Da ist jede Menge Gestrüpp, das wild wuchert und immer wieder entfernt werden muss. Vielleicht fallen dir direkt Dinge ein, von denen du weißt oder bei denen du eine Ahnung hast, dass sie wie Gestrüpp sind, das deinen Lebensbaum einengt und ihm Energie entzieht. Wie sieht es mit deinen Beziehungen zu anderen Menschen aus, zu den Menschen, denen du liebst? Lebst du in geordneten Verhältnissen? Wie gehst du mit Geld um, mit dem Eigentum anderer, mit deinem eigenen Eigentum, mit Gottes Schöpfung? Oder wie es der Pastor einer großen Gemeinde in den USA einmal ausgedrückt hat, wer bist du, wenn niemand hinschaut? Was schaust du dir im Internet oder im Fernsehen an? Nein, Gott fordert uns nicht auf, ein moralisch perfektes Leben zu leben. Er weiß, dass wir das nicht können, dass uns das nicht gelingt. Aber Gottes Geist kann und will uns auf Dinge aufmerksam machen, die den guten Baum am Wachstum hindern. Und da geht es dann durchaus auch um ganz konkrete Punkte in meiner Lebensführung. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum. Ich mag diese Formulierung, diese Bitte. Und es passt auch zu dem, was Lisa vorhin gesagt hat vom Thema der Freizeit. Unser Körper, unser Leben als Tempel des Heiligen Geistes. Und wir beten in dieser Strophe, mach in mir deinem Geiste Raum. Gott, nimm du den Raum ein, der dir gebührt. Somit bete ich darum, dass Gott in meinem Leben wirkt, dass er handelt, dass er in mir etwas verändert. Bin ich dazu bereit? Bin ich bereit, Veränderung zuzulassen? Auch wenn es weh tut, wenn Gott korrigiert, zurecht rückt, im besten Sinne richtet. Aber ich möchte ihm doch hier und dort ewig dienen, ihm und seiner Ehre allein. Und dazu ist es nötig, dass ich sein Handeln in mir zulasse, dass er in mir aufräumt und dass sein Geist mich immer mehr erfüllt. Das Aufräumen ist wichtig, dass Frucht entstehen kann, dass ich meiner Bestimmung gemäß leben kann. Und an diesen Punkt komme ich immer wieder in meinem Leben, egal wie lange ich schon mit Jesus unterwegs bin. Ich will mich von ihm abhängig machen, will bei ihm sein, will lernen, die Welt mit seinen Augen zu sehen und will ihn handeln lassen. Ich will mich nicht von den Umständen abhängig machen und anderen Menschen oder Dingen dienen, sondern nur ihm. Ich will Gott, meinen Schöpfer, mit meinem Leben loben und ehren. Und wenn wir uns anschauen, wie dieses Lied beginnt und wie es endet, dann merken wir, wie uns das Staunen zu Beginn zum Lob führt. Und dieses Lob bringt uns dann am Ende dahin, unser Leben diesem großartigen Gott anzuvertrauen, es ihm zu geben, uns abhängig zu machen von ihm, Gott zu bitten, dass er unser Leben füllt, dass er sich Raum verschafft in mir. Und darum möchte ich beten, wie Paul Gerhard es in den letzten drei Strophen formuliert hat. Ich habe diese drei Strophen frei in ein etwas verständlicheres Deutsch übertragen. Und wir beten. Hilf mir und segne meinen Geist, dass ich immer für dich blühen kann. Sei mir gnädig, dass mein Leben Frucht bringt für dich. Gott, mach dir Platz in meinem Leben. Erfülle mich mit deinem Geist. Ich möchte ein guter Baum werden, der tief in dir, Gott, verwurzelt ist. Schenk mir ein Leben in deiner ewigen Herrlichkeit. Hilf mir, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug zu deiner Ehre leben kann. Ich will dir immer dienen und dich loben, hier auf der Erde und danach in der Ewigkeit. Amen.
Herr und treuer Heiland, du hast alles gehört, was wir jetzt gebeten haben und was wir vor dich bringen, Herr. Du weißt, es ist sehr viel, was uns beschäftigt. Herr, wenn es um die Unruheherde auf dieser Erde geht, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, Herr, wo mir die Worte fehlen und ich nicht weiß, worum ich beten soll. Treuer Gott, erbarme du dich. Du siehst die Menschen in dieser Stadt und die Menschen auf dieser Erde, die dich noch nicht kennen. Du kannst es schenken, dass sie ja ins Nachdenken kommen, dass sie von dir hören, dass sie diese Worte nicht vergessen und dass sie ja von dir Antworten bekommen. Herr, und alles, was wir noch auf dem Herzen haben, was bringen wir in den Worten vor dich, die du uns selbst gelehrt hast?
Ja, ich möchte euch Gottes Segen zusprechen und lade euch ein, dazu aufzustehen. Ich ermutige euch, Gott zu suchen, Freude zu suchen, Gott zu loben. Und ich ermutige euch, auch andere zu ermutigen, das zu tun. Und ich möchte euch Gottes Segen dazu zusprechen. Der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke und bewahre euch seinen Frieden. Amen.